Wie komme ich an meinen Teenie ran, wenn die Beziehung unmöglich erscheint? Heute geht es in einem ganz wunderschönen Interview, das ich mit Simona C. geführt habe, um unsere Teenies, um diese Umbruchphase, diese Umbauphase, die im Teenie passiert. Eine Verwandlung, die dein oder deine Teenie durchläuft. Manchmal verhält er sich wie ein Fünfjähriges und dann auch wieder ganz erwachsen. Die Gefühle fahren Achterbahn, du erkennst dein Kind, das vielleicht ein friedliches, neugieriges Kind war, auf einmal nicht mehr wieder. Rebellion, Respektlosigkeit, der Ego-Trip, fehlende Kooperation, Diskussionen und Dramen noch und nöcher, vielleicht auch fehlende Körperlichkeit. All das beschäftigt uns Eltern ungemein. Und darum geht es in dieser Folge, wie du damit umgehen kannst, wie du auch deine Beziehung zum Teenager wieder aufbauen kannst, wenn sie vielleicht ein bisschen ja stecken geblieben ist. Und Simona ist auch eine Expertin für Spiel und Humor. Sie hat ganz, ganz, ganz tolle Tipps in der ganzen Folge immer wieder, wie man auch auf spielerischer, humorvoller Art mit diesen Konflikten und diesen schwierigen Situationen, die sich immer wiederholen, umgehen kann, so dass sich niemand kritisiert fühlt, dass man keine Strafen braucht, sondern dass man wirklich in Verbindung kommt. Und wenn du das Gefühl hast, du bist gerade echt gestresst in dieser Situation und verlierst vielleicht auch den Draht zu deinem Kind, dann würde ich dir empfehlen, im September in meine kostenlose Nervensystemswoche zu kommen. Denn da geht es dann wirklich nur um dich. Selbstfürsorge pur. Und gleichzeitig lernst du aber auch ganz viel, nicht nur anhand von Übungen für dein Nervensystem, sondern lernst auch ganz viel über das Nervensystem deines Kindes, deines Teenies, sodass du ihn oder sie auch besser lesen kannst. Das heißt, du hältst Wissen, Praxis in einer richtig guten Mischung, alles ganz umsonst, sodass du und deine Familie aus diesem Dauerstress rauskommt, dass du nicht mehr so getriggert bist, dass deine Wut weniger wird, dass du mit den starken Emotionen besser umgehen kannst, weil dein Nervensystem einfach in einen regulierteren Zustand kommt. Alle Infos findest du in den Shownotes zu Simona und zur Nervensystemswoche. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei mir im Podcast der Leuchtturmmütter. Dem Podcast, der dich und dein Leben in Bewegung und zum Leuchten bringt. Mit ganz viel Gefühl und Verstand. Mein Name ist Henriette Mathieu und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und nun lehn dich einfach zurück, atme tief durch. Und entspann dich.
Hallo in die große Runde. Heute zu einem Experteninterview mit der lieben Simona C. Simona, du warst schon bei mir und ich freue mich riesig auf ein zweites Interview mit dir. Heute rund um unsere Teenies und die ganzen Probleme, Fragen, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die damit verbunden sind. Herzlich willkommen hier zurück in Ihrem Leuchtturm.
Danke. Ja, ich freue mich. Teenies sind wunderbar. Genau.
Ja, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht vorher und ich habe natürlich auch überlegt, so, mein Teenie ist noch kein Teenie, meiner ist 11. Du bist Mutter von 3 Kindern, da ist eine schon absolut schon seit langer Zeit im Teenie-Alter, die ist 13, hast du gesagt, deine Tochter und dein Sohn ist jetzt auch 11, ne, wird 11. Und du bist also schon ein bisschen selber mit deiner eigenen Familie im Teenie-Prozess drin, sag ich mal. Und du bist ja meine Expertin absolut für bindungsbasierte Erziehung, Begleitung, bist Kursleiterin online und offline auch, berätst Eltern, gibst Online-Kurse und vor allen Dingen auch einen Teenie-Online-Kurs, über den wir vielleicht auch am Ende nochmal sprechen, der jetzt bald startet und auf den ich persönlich sehr gespannt bin. Ich werde da auf jeden Fall auch reinschauen. Ganz, ganz, ganz tolles und wichtiges Thema. Und ja, Simona, ich habe überlegt und ich glaube, diese Frage würde ich jedem erstmal stellen und die würde ich dir auch gerne zuerst stellen. Was war ich eigentlich für ein Teenie? Also, ne, was war ich für eine? Jeder hat ja eine andere Teenie-Erfahrung. Und was warst du denn für ein Teenie? Magst du einmal kurz erzählen, wie würdest du dich als Teenie beschreiben im Rückblick?
Also ich finde die Frage super, weil, und ich beantworte sie auch gerne, aber die Frage zeigt so, das hat dann ganz viel mit uns zu tun, wie wir unsere Kinder durch diese Zeit hindurch begleiten und auch mit der Frage, haben wir uns eigentlich diesen großen Entwicklungsaufgaben gestellt und was braucht es dazu? Also Eltern kommen ganz oft im Kurs, also wenn sie sich darauf einlassen möchten, in Kontakt mit dieser Frage, mit sich selber, ja, wie war es denn bei mir? Wie bin ich da durchgegangen? Und ich war rückblickend, würde ich sagen, ziemlich verloren als Teenie. Ich habe mir so Identitäten zugelegt. Ich war wirklich ganz krass die Sportlerin, habe sehr viel trainiert, habe immer irgendwo Halt gesucht, hatte ich den Eindruck, ich war wahnsinnig schnell unterwegs und habe dann irgendwann in meinen 20ern gemerkt, oh, ich kann ja gar nicht zur Ruhe kommen, weil wenn ich zur Ruhe komme, so nach langen Joggenrunden oder so, dann kommt da so viel Scheiße rauf, dann muss ich gleich weiterrennen und ein Projekt haben und dauernd auf Achse. Ja, so würde ich mich beschreiben. Ja, und du?
Und ich, ich treffe mich mit dir in dem Punkt der Superaktivität. Ich habe auf allen Hochzeiten getanzt, geflötet. In der Gemeinde war ich aktiv, in sämtlichen Orchestern und Musikgruppen und Quartett und weiß ich nicht was. War völlig gestresst. Ich glaube, meinen ersten Burnout habe ich schon fast damals kurz vorm Abi erlebt. So rückblickend betrachtet war ich echt am Ende. Also auch mit Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Und gleichzeitig war ich sehr angepasst. Also ich hatte im Nachhinein habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, so Mensch, ich hatte gar nicht diese Rebellionsphase. Ich wäre so gerne mal in die Rebellion gegangen. Ich war mal angepasst. Ich habe es immer ein Recht gemacht. Und ja, das hat mich oft begleitet. Und das ist auch bis heute so ein Thema, wo ich manchmal denke, so Mensch, wie hätte diese Teenie-Zeit auch anders laufen können? Aber bei uns war es zu Hause schwierig, eine schwierige Zeit zwischen meinen Eltern. Und ich glaube, da habe ich mich dann sehr zurückgenommen und auch so in diesen Aktivismus gestürzt, ne? So wie du es gerade geschrieben hast. Und ich glaube, verloren. Ja, ich glaube, das trifft's auch. Das trifft es, glaube ich, auch, ja.
Ja, ich war auch, also aus meiner Sicht, nicht so wirklich der Rebell oder die Rebellin. Ich habe mir immer gesagt, ich möchte Dinge nicht machen, nur aus Rebellion. Also ich färbe mir jetzt nicht die Haare, weil ich damit jemanden vor den Kopf stoßen kann oder anders sein kann. Ich möchte es machen, weil es aus mir herauskommt. Aber habe dann doch ein paar Dinge gemacht, wo ich mir denke, naja, brauchen meine Kinder nicht alles auch auszuprobieren.
Ja, ich habe mich ein bisschen umgehört und so in meiner Arbeit auch, arbeite ich ja immer wieder auch mit Müttern, mit Teenies und ich würde gerne mal so ein paar Sätze einfach bringen, die wirklich ungefiltert, die ich jetzt ungefiltert sage. Und da kommt ganz viel so, ich vermisse mein Kind von früher, ich verstehe es einfach nicht mehr, ich renne gegen eine Wand oder ich spreche gegen eine Wand, mein Kind ist total unzugänglich, also ich komme da einfach nicht mehr ran. Es ist alles Drama. Die Tasse in die Spülmaschine einräumen wird zu einem täglichen Drama, weil das kriegt mein Teenie nicht hin. Was habe ich noch? Ich habe so ein bisschen gesammelt hier. Respektlos, ne? Mein Teenie, sowas von respektlos. Früher war so hilfsbereit und jetzt ist alles nur noch kontra und gegen. Voll der Ego-Trip. Es wird nur genommen, aber nichts zurückgegeben. Auch so diese Trauer, was ist nur mit meinem offenen, neugierigen Kind von früher passiert? Jetzt sitzt es 24 Stunden gefühlt vorm Fernseher oder vorm Computer, vielmehr nicht Fernseher, vorm Computer oder TikTok und Handy, ne? Und ich spiele keine Rolle mehr, ich bin völlig unwichtig. Nichts wird akzeptiert, einfach nur Diskussionen, noch und nöcher. Was haben wir noch? Das Zimmer, das im Chaos versinkt, die Dreckwäsche, die Tassen und Teller. Wir haben keine Teller mehr im Schrank, weil die alle im Zimmer meines Teenies sind. Er hilft nicht mehr mit, ist alles nur noch, also er macht eigentlich nur noch dicht, er oder sie. Ne? Mhm. Es ist ganz oft er, weil der Teenie, aber es ist ja die Teenie genauso. Keine Kooperation, ganz viel Trauer darüber, so was ist eigentlich passiert, warum reden wir irgendwie gegen Wände, warum besteht da... Warum ist keine Beziehung mehr? Und ich glaube auch, das ist vielleicht so die Frage, mit der wir starten und was auch, glaube ich, so diese Folge vielleicht bestimmen wird. Das Thema, so dieses, wie komme ich überhaupt an meinen Teenie ran, wenn ich gefühlt keine Beziehung mehr aufbauen kann? Ja, was ist los mit meinem Teenie, wenn er dicht macht, wenn er nicht mehr hört? Und da würde ich gerne mit dir ins Gespräch gehen und schauen, auf welcher Ebene kommen wir überhaupt an unseren Teenie ran? Du hast das so schön als Brücke beschrieben, ne? Die Brücke zwischen Kindheit und Erwachsensein.
Ja.
Wie können wir damit auf die Brücke gehen?
Ich denke nur schon dieses Bild. Bei mir geht es darum, dass wir, das ist mein Anliegen, dass wir unsere Teenies von innen heraus verstehen können. Also, dass wir ein Verständnis entwickeln können, was geht da gerade vor, was geht da ab, was sind da von Natur aus für Kräfte am Werk, ist das auf einem gesunden Weg, anstrengend ist's, ja, ist das auf einem Weg, wo ich ein bisschen mehr Achtsamkeit walten lassen sollte, aber dass ich es von innen heraus verstehen kann. Und das ist ja wie eine Verpuppung, was da geschieht mit unseren Kindern, oder? Also von dem Kind, was wir kannten und wo wir auch wussten, oder wir als Gesellschaft das Gefühl haben, wir wissen, was wir von einem Kind, was halt typisch Kind ist und was wir vom Kind erwarten können. Und wir wissen dann auch, was wir vom Erwachsenen erwarten können. Das haben wir bis auf Gesetzesebene geregelt. Aber dieses Zwischending, das macht es uns so schwierig. Und das Schwierige daran ist, und das ist so eine Erkenntnis, die ich so hilfreich finde, ist, wenn wir die Pubertät, also ich spreche auch lieber von Adoleszenz als Pubertät, ich kann das gleich erklären, wieso, aber wenn wir das als Brücke sehen, als Brücke zwischen der Kindheit und dem Erwachsenensein und nicht als quasi eigenständiger Abschnitt, sondern als Brücke, und unsere Kinder, die haben da nicht eine lineare Geschwindigkeit pro Tag, ich weiß nicht, ein Zentimeter oder Meter oder wie lang die Brücke auch immer ist, sondern das schleudert die hin und her auf dieser Brücke. Manchmal sind sie wirklich im Erwachsenenmodus und treten so auf, haben die Attitude und verhalten sich auch so. Sie kriegen auch Dinge gebacken, wo wir denken, boah, so. Und dann in Sekundenschnelle, in wenigen Augenblicken kann das kehren. Ein Kind ist völlig überfordert und wir haben wieder ein Kleinkind oder ein Schulkind vor uns. Und ich denke mir einfach, wenn wir sehen, was da geschieht und wenn wir das verstehen, und ich hoffe, wir können das ein bisschen beleuchten gemeinsam, dann ist eben diese Verwandlungsphase, also ich erlebe die bei meiner Tochter wirklich als magisch und extrem verbindend und nährend. Wir waren uns auch nahe, als sie ein Kind war. Und jetzt kriegt das aber eine ganz andere Tiefe. Und das wünsche ich mir, dass wir da mit diesen Erkenntnissen, wie eben, hey, mein Kind schleudert es hin und her. Und das ist völlig normal. Es probiert mal und kann dann auch selbstständigen Telefonat oder irgendeine Herausforderung meistern, mit dem Zug wohin reisen und so. Und gleichzeitig, oder eben gleichzeitig kurz darauf, kann es wieder völlig überfordert sein mit, oder irgendwas Kleines löst eine Riesenkrise aus, oder? Ja, das denke ich, ist sowas, was hilfreich ist. Und das andere, was du gesagt hast, wenn ich da gleich weiter sprechen darf, dass wir so an eine Wand sprechen. Das gefühlt haben Kinder oft, ich habe da noch so eine Abbildung mal gezeichnet, so dicke Kopfhörer an, oder, und sind taub und blind für alles, was von außen kommt. Da haben wir manchmal das Gefühl, sie schalten wirklich auf Durchzug und warten darauf, dass wir fertig monologisiert haben. Und dann kommt das Aber oder das Tschüss oder die Ablehnung und fertig. Also wir kommen nicht an sie ran. Und das ist ja mühsam und unangenehm. Und das war ganz anders. Also im besten Fall war das ganz anders, als sie Kind waren. Und da zu verstehen, das hat einen Grund. Die Natur gibt unseren Kindern, also als Teenies, als angehende Brückenüberquerer, Scheuklappen. Die sollen wirklich mal alles, also wie beim Pferd, oder? Bei der Kutsche, dass man alles draußen bleiben kann, beim Pferd, damit es auf der Spur bleibt, und beim Kind, beim Teenie eben, damit er oder sie entdecken kann, was er oder sie eigentlich möchte. Oder das ist ja so wichtig. Ich sehe das dann jeweils so als Keimling vor mir, wie die Samen, die wir auf der Fensterbank großziehen und dann irgendwann in den Garten umtopfen. Da kommt was zum Vorschein Und das braucht Schutz, das braucht Schutzraum, eine eigene Meinung, eigene Absichten, eigene Ideen für die Welt und so. Und wenn dann zu viel von außen kommt, auch gut gemeintes von außen kommt, das muss nicht, da nicht negativ sein, dann macht's das kaputt. Also diese Scheuklappen, die sind ein Stück weit ganz normal. Und das heißt für mich als Mama, das mal erkennen, das ist eigentlich ganz gesund, weil da entwickelt sich gerade was in meinem Kind. Und es heißt auch ganz oft, ich sitze mal auf den Schnabel, sagen wir im Schweizerdeutsch, also ich halte mich mal zurück mit meinen Vorschlägen, meinem Wissen. Und ich weiß natürlich vieles besser, gell, als meine Kinder, habe ich zumindest das Gefühl, aber darum geht's gar nicht. Und das hilft mir, mit solchen Phasen umzugehen, wenn eben, wir sagen in der Schweiz, Göschen in Airolo, du reist ja bald durch die Alpen, das ist so die Tunnelstrecke, wenn da Durchzug herrscht im Kopf der Kinder.
Im Kopf der Kinder. Ja, ich meine, es ist ja auch biologisch gesehen, also neurobiologisch, biologisch, chemische Prozesse. Es gibt ja auch so ein schönes Bild, ich habe das auch mal als Comic oder so gesehen, so Achtung Baustelle, ne? so ein Schild auf der Stirn, Achtung Baustelle, ja, nicht betreten. Und das finde ich auch, es ist so ein schönes Bild, so dieses, da ist wirklich gerade alles im Umbau. Und du hattest einen ganz tollen Blogartikel geschrieben, habe ich vorhin auch vergessen zu sagen, dass du Podcasterin und Blogartikelschreiberin bist, die sich echt lohnen, zum Thema Teenie und so als Rezension zu dem Film, ne? Alles steht Kopf. Und was da wirklich, wirklich im Kopf der Teenies passiert. Und das finde ich ist auch immer, das hilft mir auch, dass ich so sage, okay, da gibt's Neurotransmitter und Hormone und da ist ganz viel in Bewegung, was nicht mit mir zu tun hat, was einfach mit,
geschlossen wegen
Kind, mit dem Gehirn zu tun hat, was einfach wirklich biologische Prozesse sind. Und ich finde es so schön, wie du sagst, und das finde ich passt auch zu dem Bild irgendwie, da wurde was abgebrochen, ne? Also da ist eine Baustelle, da wurde ein Gebäude abgerissen in gewisser Weise und da entsteht jetzt ein neues Gebäude, ne? Und was vielleicht ganz anders ist als vorher oder was ist ganz anders, aber was eine andere Struktur vielleicht hat, was eine andere, ja, ein anderes Aussehen hat, was vielleicht andere Werte, Überzeugungen hat und dieser Keimling, den wir dann eigentlich ja auf dieser Baustelle pflegen dürfen, finde ich ganz schön, oder begleiten dürfen, ne, beim Wachsen zuschauen dürfen, ist eigentlich was sehr Schönes. Wie würdest du denn jetzt als Mutter, oder wie machst du es als Mutter? Du hast es vorhin so schön gesagt, dass du es als einen sehr, sehr schönen, nährenden Prozess auch wahrnimmst mit deiner Tochter, das so zu begleiten und zu sehen, wie da etwas entsteht. Wie würdest du denn jetzt Eltern, ja, was würdest du für einen Tipp geben? Wie können wir diesen Raum für Beziehungen denn öffnen? Also ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich, das ist wieder so die Arbeit, die ich mache, wo ich gucke, okay, was hat das mit mir zu tun? Weil wenn ich getriggert bin dadurch, dass mein Kind etwas tut oder nicht tut, dann weiß ich, okay, da darf ich bei mir hinschauen. Und du hast vorhin auch so schön gesagt, wenn wir den Mund schließen und zumachen und einfach mal auch mal still sind. Und ich glaube, das ist die Kunst tatsächlich, weil dass wir unsere Geschichte zur Seite nehmen, ne, und gesondert betrachten. Aber wie kann ich jetzt als Mutter, wenn ich sage, ich jetzt mal es schaffe, im Erwachsenen-Ich zu sein, im Mutter- oder Vater-Ich zu sein, wie kann ich diesen Raum öffnen für meinen Teenie, dass er oder sie sich auch gesehen, gespürt, gehört fühlt und ich halt überhaupt auf diese Brücke mal drauftreten darf, vielleicht mal überhaupt einen Eingang finden kann.
Also du hast das jetzt wunderbar beschrieben und mir hilft da ein Bild, von was ich mal gesehen habe, so als Cartoon gezeichnet, also als Comic, von einem Igel, der da sitzt und einem Hasen, der irgendwie dahin möchte und eine Karotte schenken möchte, aber er kommt nicht an den Igel ran und dann buddelt der Hase einen Gang unten durch und findet dann die weiche Schnauze des Igels und die Überschrift ist How to kiss a cactus, also wie kann man einen Kaktus küssen, und das Bild hilft mir oft, weil es für mich symbolisiert, hey, es ist mein Job. Mein Kind kann gerade wahnsinnig stachlig sein oder eben so ablehnend mit dieser dissenden Haltung mir gegenüber. Und dennoch ist es mein Job. Die Beziehung bleibt mein Job. Es liegt an, wie bei den kleineren Kindern, es liegt an mir, die Beziehung wieder aufzubauen. Und da denke ich, hilft eben dieses hinter die Kulissen schauen und mir auch mal die Freiheit zu nehmen, zu sagen, okay, Kind ist 13, Kind ist 15, Kind kann schon alleine dies und das und das. Und im Moment gerade benimmt sich mein Kind wie 7. Und dann lasse ich mich auch nicht triggern von diesem Kind. Ich lasse mich ja nicht von einem 7-Jährigen oder einem 3-Jährigen triggern, oder? Also, dass ich da in der Verantwortung bleibe. Ich denke, wenn wir das verstehen, ist schon viel gemacht. Wir gehen jetzt davon aus, weil deine Frage ja da angesetzt hat. Und wenn ich da nochmals zu dem Film Alles steht Kopf 2 und dem Blog-Eintrag, den ich geschrieben habe, zurückgehen darf, das ist für mich halt schon der Königsweg. Und wenn wir das hinkriegen, so spielerisch mit dem Kind in Kontakt zu sein und so Filme helfen eben, das bringt so viel Leichtigkeit in schwierige Situationen rein. Und natürlich ist es viel einfacher, wenn wir das aufbauen, wenn das Kind klein ist. Aber wenn wir jetzt einen Teenie haben, einen angehenden Teenie haben und wir möchten das so irgendwie mehr Spiel, mehr Verspieltheit reinbringen, hat natürlich auch wieder viel mit uns zu tun, wie verspielt sind wir grundsätzlich. Aber wenn wir jetzt zu einem Film gemeinsam schauen, dann gibt's da wahnsinnig viele Szenen, die habe ich eben in dem Blogartikel rausgearbeitet, die helfen, das spielerischer anzugehen. Also es gibt da beispielsweise die Emotion peinlich in der großen Umbau- und Baustelle im Kopf dieses Mädchens. Das ist ein dickes Wesen mit einer Knubbelnase und einem riesigen Kapuze. Wenn es peinlich wird, zieht sie die Kapuze zu. Und die ist bei uns ganz oft zu Gast, oder? Und dann kann auch meine 8-Jährige mal sagen, oh, da ist gerade die peinlich bei dir, oder? Und das nimmt so, oder Anxiety finde ich eine wunderbare Figur für all den Alarm, der da in den Teenies rumwirbelt. Und wenn wir das so auf spielerische Art und Weise benennen können, was da gerade in dem krisengetriebenen Pubertier los ist, dann gibt uns das eventuell oder in meinem Fall ganz oft die Möglichkeit, irgendwo ins Gespräch zu kommen. Also wenn wir so spielerische Wege finden. Ein Beispiel, was ich, also das ist immer schwierig mit dem Spiel, weil ein Teenie, 14 Jahre alt, wenig Spiel in der Familienkultur und du willst was einführen, was spielerisch ist, der denkt sich so, hey, also was denn das hier, oder? Also passt ja gar nicht. Also da, die riechen das, also gegen den Wind, 10 Kilometer gegen den Wind, wenn wir irgendeine Absicht haben. Also das muss wirklich sehr authentisch daherkommen. Aber etwas, das oft funktioniert, ist, wenn wir hier so ein Deo oder eine Handcreme nehmen und es dann irgendwie ins Spiel gehen und sagen, wow, in der Familie Zäh, in der Küche geht heute wieder gerade ein Drama von sich. Ich frage mal die Hauptdarstellerin, was geht hier eigentlich vor? Und dann so hältst du die Handcreme hin und versuchst so ins Spiel das Kind einzuladen. Das hat schon bei vielen Eltern funktioniert. Also übers Spiel ins Gespräch kommen wäre so ein Weg.
Cool. Ja, Spieltipps finde ich super. Hast du da noch mehr auf Lager? Also ich finde auch gerade, ja, und du hast gesagt, wenn aber vorher nie so Spiel in der Familie stattgefunden hat oder zumindest nicht so auf der Ebene. Also ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, genauso dieses Theater. Ich bin ja nun auch Theaterpädagogin, das heißt, mir liegt es schon auch, es ist auch schon so meins. Und trotzdem denke ich ganz oft, vergesse ich das immer? Warum lohnt sich das nicht mehr? Weil wenn wir halt gestresst sind, dann ist das schon verloren, ne? Dann, also wir müssen wirklich, ich glaube, es ist wirklich das A und O, dass wir ganz bei uns sind und wirklich da so aus der Metaebene draufschauen und wissen, okay, Kind in der Pubertät geht gerade ein bisschen Sturm.
Wobei ich eben Spiel schon auch sehr magisch finde, weißt du? Also je mehr wir Spiel einladen, umso häufiger rettet mich Spiel aus Situationen, wo ich einen Einfall habe, den hatte ich vorher noch nie und ich gehe die Treppe hoch und bin eigentlich wütend oder geladen, weil irgendwie wieder irgendwo ein Chaos ist und so und dann klopfe ich an die Tür und ich habe eine Spielidee. Also das Spiel ist schon einfach etwas, was uns eben auch helfen kann, aus diesem sympathischen Kampfmodus in einen anderen Modus zu finden und was uns ja ganz, also je mehr wir das einladen, und ich glaube, das ist selbstverstärkend, umso mehr findet es uns dann. Aber das ist natürlich viel einfacher, wenn wir aus der Kindheit irgendwelche Stofffiguren mitnehmen oder verstellte Stimmen. Wir haben so aus der Serie Der kleine Flohling, das ist so eine Buchserie, die wir erzählt haben, da gibt es so ein kleines Fabeltier, das spricht ganz komisch, das sagt zum Beispiel: Bist du wütend? Dampfst du? Also dampfst du, oder? Und wenn ich dann so ins Zimmer reinkomme und sage: Dampfst du? Stinkt's hier? Oder dann ist das was ganz anderes jetzt in unserem Kontext, als wenn ich sage: Du, was ist eigentlich hier los? Ja.
Ja, das stimmt. Bei mir hilft auch ganz oft, kurioserweise, wo ich am Anfang gedacht habe, na, das geht bestimmt nicht, aber es hat dann doch geklappt, dass ich, wenn ich merke, dass da was brodelt und kocht, dass ich ganz oft einfach nur sage, brauchst du gerade eine Umarmung? Und ganz oft ist tatsächlich dann erstmal Pause. Und dann dauert es ein bisschen und dann kommt die Umarmung und dann merkt man sich so,
Ja, wunderbar.
das ist manchmal so rührend, ne? Wenn man irgendwie so denkt, wow, ne? Da sind so viele Gefühle und so viele Konflikte in diesem kleinen Wesen, was da noch ein kleines Wesen irgendwie ist, ein unfertiges kleines Wesen. Also tatsächlich auch mal da über den eigenen Schatten zu springen, auch wenn man selber eigentlich so. Und dann aber wirklich so zu denken, hey, kann es sein, dass du halt einfach nur eine Umarmung brauchst? Das kann manchmal wirklich mehr bewirken, als man so vorher. Ja, aber schön mit dieser Spieleinladung finde ich auch nochmal sehr, sehr schön. Total. Was mache ich denn? Du hast gerade vorhin auch gesagt, ja, mit dem Zimmer hatten wir es. Wenn wir ja so das Gefühl haben, das Kind will aber gar nicht mit uns Kontakt aufnehmen. Also gerade so dieses sitzt 24 Stunden rund um die Uhr vorm Computer, Gaming-Spiele oder TikTok oder halt einfach nur WhatsApp mit seinen Freunden. Sagen wir mal ganz oft, ist ja auch die Peer Group stärker und wir sagen ja, okay, Peer Group ist wichtig in der Phase, aber ja auch nicht alles. Also, ne, wie ist denn die Beziehung oder wenn man das jetzt so im Verhältnis sehen würde, Peer Group und wir Eltern, sollte das in einem Ausgleich sein oder hat da wirklich die Peer Group mehr Einfluss? Oder sollte sie mehr Einfluss haben oder eher weniger? Also wie siehst du das? Weil ich meine, Peer Group ist wichtig und Freunde sind wichtig. Ich weiß, die waren mir damals auch sehr wichtig, meine Freundin. Aber es ist ja nicht alles. Und wenn die Eltern so das Gefühl haben, so ja, ich red wirklich gegen eine Wand und ich habe das Gefühl, block total ab. Immer schlimmer, es wird immer schlimmer und ich komme gar nicht mehr ran an den Teenie. Was können wir denn da machen?
Ja, das ist so das Narrativ hier in Europa, in Amerika, ich weiß nicht, bei dir, dass die Teenies so wahnsinnig, also die Gleichaltrigen so wahnsinnig wichtig sind. Und natürlich, sie haben eine Wichtigkeit, die unsere Teenies verbringen mehr Zeit außerhalb des Hauses, als das noch im Kleinkindalter der Fall war. Absolut, oder? Und gleichzeitig, denke ich, sind wir hier ein bisschen blind, weil es zur Norm geworden ist, also wirklich, wo man hinschaut, dass Teenies wichtiger geworden sind, also das, was die Gleichaltrigen sagen, denken, beabsichtigen, fühlen, dass das wichtiger geworden ist als das, was die Erwachsenen, die eigentlich für das Kind verantwortlich sind, ist ja noch ein Kind, also von Gesetzes wegen bis 18, sind wir verantwortlich, was wir denken und beabsichtigen und welche Ideen wir haben. Und ich glaube, da liegt ein großes Problem, weil das ist oft nicht dasselbe, oder? Also Teenies, was die Gleichaltrigen denken und wünschen und so, das ist oft was anderes als das, was wir Eltern oder wir fürsorglichen Erwachsenen für unsere Kinder wünschen. Und wenn sich unser Kind nicht mehr an uns orientiert, ich braucht da gern die Sonne und die Umlaufbahn der Planeten, um das zu erklären. Also wenn es sich nicht mehr an uns orientiert, wenn es nicht mehr zu uns kommt, bei Fragen, bei Unsicherheiten, wenn Feuer im Dach ist, wenn große Entscheidungen anstehen, wenn das Kind verwirrt ist, traurig ist, was auch immer, wenn es sich da nicht mehr an uns wendet, sondern bei den Gleichaltrigen das sucht, was die Gleichaltrigen aber auf keinen Fall geben können, weil die sind ja genau gleich unreif, also kein Vorwurf, ist einfach so, dann wird es schwierig, weil dann sind wir mit dem konfrontiert, was negative Polarität ist, wenn wir jetzt in die Bindungstheorie eintauchen, also mit so einer ablehnenden Kraft. Und dann, also wir fühlen das ja, dann wirkt das so befremdend, geh weg, schäme mich für dich. Du spürst richtig, da kommt so eine Ablehnung daher, weil sich das Kind an was anderes herangezogen fühlt. Und da gibt's natürlich verschiedene Ausprägungen von dieser gleichartigen Orientierung. Wenn ein Kind wirklich heftig am Gleichartigen orientiert ist und wir wirklich nicht mehr, also wir und Patenonkel und Lehrer und so nicht mehr dran herankommen, das ist extrem schwierig, da den Weg, nicht unmöglich, aber schwierig, wieder das Kind zurück zu tanzen in eine andere Beziehung. Und da müssen wir hinschauen und sagen, das ist eine Bindungsabwehr. Das ist eigentlich eine Bindungsstörung. Das Kind hat bei dem primären Versorgung, Eltern meistens, nicht das bekommen, was es brauchte und ist dann als Abwehrreaktion zu den Gleichaltrigen gegangen. Und da das Kind wieder zurück zu tanzen, das ist aufwendig. Wenn wir jetzt aber da noch nicht so, also ja, wenn es einfach so Tendenzen gibt, das Kind den ganzen Tag in der Schule ist, das kommt in diesem Modus nach Hause, dann glaube ich, können wir noch ganz viel machen, um in Beziehung zu bleiben. Und das ist so wahnsinnig wichtig, dass wir das machen und nicht einfach denken, ja, ich habe ja eh nichts mehr zu sagen, Kind hat mir die kalte Schulter gezeigt. Oder du hast vorhin gesagt, respektlos, oder? Da kommen manchmal aus unseren Kindern Sätze daher, wo ich mir denke, du, aber hallo, weißt du eigentlich, wie total daneben, so, das ist sowas zu deiner Mutter zu sagen. Und da, wenn wir das Kind dann so konfrontieren oder vielleicht eine Stunde später damit konfrontieren, dann merken wir, das war gar nicht so gemeint. Das war so wie ein, ich bin gerade eine Rolle am Ausprobieren und ich habe das gerade gehört in der Serie, in irgendwo aufgeschnappt und ich brauche das mal, und also unbewusst, und test mal, wie es ankommt. Aber es war eigentlich gar nicht so gemeint.
Ja.
Also, dass wir da in Beziehung bleiben, das
ja.
ist auch eine Herausforderung. Aber es ist viel einfacher, wie wenn das Kind uns völlig ablehnt, weil es sich an den Gleichaltrigen orientiert.
Mhm. Ja, und da merke ich auch gerade, was du gerade gesagt hast, dieses in Beziehung bleiben. Da müssen wir auch mit uns in Beziehung bleiben. Ne? Also das ist ja, wenn mich das Kind, und ich habe hier so einen Kandidaten, kriege ich ordentlich Klopper an den Kopf geschmissen, immer wieder mal. Und da ja, muss ich auch manchmal echt tief durchatmen. Und genauso wie du gesagt hast, okay, ja, das Kind probiert gerade eine Rolle aus, finde ich eine sehr schöne Bezeichnung. Ne? Es probiert gerade echt so diese Rebellion aus, diese Abgrenzung, auch mal so diesen Ego-Trip. Ne? Und da muss ich aber halt auch schauen, was das mit mir macht und versuchen, ne, mich mit mir in Verbindung zu kommen erstmal und zu merken, so, wow. Okay. Na, also das auch wieder, finde ich, ganz, ganz wichtig, die Arbeit mit uns selber, ne? Dass wir da wirklich schauen, okay, ne, wenn ich natürlich mein Kind ständig damit konfrontiere, weil ich das total kacke finde, was es da macht und was es tut und was es nicht tut, dann kann natürlich auch keine Beziehung stattfinden. Ne? Mhm. Aber vielleicht, du hast so viele tolle praktische Tipps, weil, wie gesagt, das mit der Spülmaschine höre ich wirklich ständig. So, dieses, mein Kind kann nicht mal die Spülmaschine ausräumen, das ist ein Drama von einer halben Stunde, oder nicht mal die Tasse kann da reingeräumt werden. Mhm. Kann mich auch an meinen Neffen erinnern, das hat mich auch wahnsinnig getriggert. Er bringt sein Geschirr von seinem Zimmer in die Küche und stellt es demonstrativ auf die Spülmaschine drauf. Aber er schafft es nicht.
Das denkst du, das ist demonstrativ. Aber du denkst, es ist demonstrativ, oder?
Genau.
Er macht
so dieses demonstrativ, oder kann der das nicht sehen? Man nimmt die Spülmaschine, macht die Tür auf, stellt den Teller da rein. Wo ist das Problem?
Absolut. Ja? Also ich bin überzeugt, das wird einfach ausgeblendet. Der Kopf ist schon woanders. Und wenn du eben, also wenn du dir den Alles steht Kopf zweimal anschaust, da gibt's eben diese Figuren, die das so so toll beschreiben, also wenn da diese Anxiety am Werk ist, oder das Kind innerlich damit beschäftigt, was ziehe ich an für den Sportunterricht? Was haben die anderen bei dieser Temperatur, diesem Wetter? Passt das farblich? Und. Wenn das Kind da mit dieser Anxiety, also mit so Alarm, Unruhe, Angst unterwegs ist, dann funktioniert's einfach noch das Hinstellen und dann steht das da ja sicher und dann geht's weiter, oder? Und wir denken, das war demonstrativ. Und dann sind wir schon in diesem Crash drin. Und ich muss das schon auch noch kurz bringen. In dem Film gibt es die Rolle der Ennui. Und Ennui ist ja so die Langeweile und die ist so total cool. Und die bringt auch solche Sprüche so, oder wo du denkst, das Respektlose. Und wenn du da eben, hey, wow, Ennui, die habe ich auch drauf, so reagieren kannst, deinem Kind, ja, das nimmt da Stress raus. Aber deine Frage mit, also alles, was so Haushalts-, Mitarbeitsangelegenheiten sind, da würd ich, so gut es geht, darauf verzichten, einzelne Dinge zu diskutieren, da irgendwie eben das als demonstrativ oder als persönlicher Affront. Ich meine, ich werde nicht wahrgenommen in meiner Mutter, Haushälterinnenrolle gesehen zu werden und so, sondern wirklich mal in einer guten Situation, also wenn die Beziehung aktiviert ist, können wir vielleicht auch noch was dazu sagen, dann mit meinem Kind darüber sprechen. Du schau mal, was ist dein Vorschlag? Wie siehst du das? Was könnte dein Beitrag sein? Und meine Erfahrung zeigt, da kommen gute Vorschläge der Kinder, oder? Ich könnte immer das und das machen. Ja, und wenn du es nicht machst, was machen wir dann? Dann sagst du mir es nochmal oder du lässt es einfach stehen. Oder ja, du darfst es mir 5-mal sagen, ich muss da nicht wütend werden. Und ich weiß, mein Kind wegen Umbau geschlossen, muss man einfach 5-mal klingeln, bis der Teller reingeräumt wird. Also da wirklich so mit Strukturen arbeiten. Wäsche ist für mich ein gutes Thema. Ich wasche für meine Kinder und dann kommt aber alles getrocknet in den Wäschekorb und dann das Zusammenlegen und so, das ist nicht mehr mein Job. Und das stelle ich dann halt einfach mal beim Kind ins Zimmer. Das ist so nicht über die Regeln diskutieren, sondern so Rahmenbedingungen aufstellen. Das finde ich da hilfreich. Und mir auch immer überlegen, es geht immer um die Beziehung in solchen Dingen. Oder das, was kaputt geht im Streit, ist nicht der Teller, der da über der Maschine steht, sondern die Beziehung. Ist es das wert? Und ich räume dann halt ganz oft mal Dinge weg und sage dann aber vielleicht am Abend auf der Bettkante, du, dass deine Turnschuhe nicht nass werden in der Nacht. Da hat jemand reingeräumt. Mama, ja, genau und so, oder? Also einfach auf eine gute Art und Weise wohlwollend das vermitteln. Oder du hast nach praktischen Tipps gefragt. Das ist auch sowas, was ich weiß, haben andere Eltern auch schon ausprobiert. Wir haben abgemacht, die Kinder machen die Küche nach dem Essen oder irgendwas und es ist nichts gemacht. Und dann, das ist zum Beispiel, wo mich dann Spiel einfach mal gepackt hat und ich eben die Treppe hoch bin und geklopft und dann kam eben diese Spielfigur und dann so, wohnen hier die Zähkinder? Ja, wirklich. Ja, ich muss ihnen etwas zeigen. Kommen Sie mit in die Küche, das ist geheuerlich. Und dann gehen wir in die Küche und so. Und weil es eine Spieleinladung ist und meine Kinder das halt mitgekriegt haben, kommen sie dann mit und dann kann ich spielerisch so, schauen Sie sich das an. Die Teller, ungewaschen oder nicht eingeräumt und der Geschirrspüler mit dem Maul weit offen. Ja, und dann kann man mit den Kindern das quasi einfach ihnen spielerisch vermitteln, was eigentlich eine aufgeräumte Küche, also dass man noch abwischt und so oder die Ablage, das ihnen so vermitteln. Ja, aber es geht immer um die Beziehung und die würde ich nicht aufs Spiel setzen in solchen Situationen.
Ja, ich glaube, da geht ganz oft die autoritäre Erziehung mit uns durch, ne, die wir selber erlebt haben, mit Strafen, mit Konsequenzen, mit was auch immer. Ne? So dieses, wenn du das nicht tust, dann gibt es halt keinen Film mehr oder keine Ahnung. Ne? Und dass wir da noch so selber so drinstecken, auch so, das muss doch jetzt aber passieren und mein Kind muss doch mithelfen und das muss doch jeder seine Aufgabe haben und das ist so faul und egozentrisch. Und ne, ich glaube, das geht ganz viel, was wir selber halt vielleicht auch über uns gehört haben, was dann mit uns durchbrennt.
Ja. Deswegen ist es dann so schwer, weißt du, ich finde, der Job von mir als Mama ist, dass meine Kinder wissen, wie Dinge gehen und dass sie es können. Also, dass sie wissen, wie man Geschirrspüler einräumt, laufen lässt, ausräumt, Spaghetti kocht und so weiter. Das ist meine erzieherische Aufgabe, finde ich. Ob sie es dann jedes Mal zeigen, das, naja, ist ja dann dahingestellt. Und wenn ich da dann mit Druck arbeite und finde, mein Kind müsste das jetzt machen, dann machen wir ganz viel kaputt. Also wenn ich dann diese Blase öffnen darf, weil das geschieht so schnell in uns. Du musst ja dann was nehmen, was deine Jungs schmerzt, oder? Also du nimmst dann Bildschirmzeit oder draußen spielen oder keine Ahnung, was es ist, oder? Etwas, was wehtut. Wenn du ihnen sagen würdest, dann gibt's 3 Wochen kein Brokkoli, dann wäre dein Hebel ein ganz kleiner, oder? Also du musst was nehmen, was deinem Kind am Herzen liegt, sonst hast du kein Leverage, hast du keinen Hebel. Und was heißt das? Kann ich als Kind, als Teenie jemandem vertrauen, mich öffnen, mich anlehnen, wenn die oder der wegen Teller oder Socken, die rumliegen, etwas gegen mich verwendet, was mir am Herzen liegt? Also, nee, oder? Also, wenn wir solche Mechanismen verstehen, hoffe ich, dass wir uns selber eher stoppen können, bevor wir das wiederholen, was wir selber erlebt haben.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Hilflosigkeit und Ohnmacht, die ich da erlebe. Ne? So dieses, ich weiß einfach nicht, wie es anders geht. Ne? Wenn du es gerade so zeigst mit dem Spielerischen, ich glaube, das sind halt einfach Ressourcen, die uns ganz oft ja gar nicht in den Sinn kommen, ne? Mhm. Weil wir sie einfach selber nicht erlebt haben. Das ist etwas, was wir wirklich ja lernen müssen im Prinzip, ne? Weil wir das selber nie erlebt haben an uns, mit uns, ne? Und dass wir so in dieses Spielerische überhaupt mit uns selber finden können, ne? Und dass das shiften können irgendwie.
Ja, und weißt du, wenn ich durch meine Brille denke, sehe, fühle in Beziehungen und ich versuche dann oft zu sehen oder zu fühlen, ist die Beziehung aktiv? Oder nicht? Und ich würde sagen, mit meinen 3 Kindern, ich habe eine wunderbare Beziehung und die ist aber nicht immer aktiviert. Manchmal ist Kind im Lesemodus, kommt gerade nach Hause, was auch immer. Mhm. Und wenn ich dann kalt starte, also gleich komme mit, wie war dein Tag und könntest du bitte und wir, hallo, wir machen jetzt das und irgendwie nach oben schreie, dann starte ich kalt. Und das ist etwas, da muss ich mich auch immer wieder an der Nase nehmen. Mit Erwachsenen machen wir das nie. Es wäre extrem unhöflich, bei deiner Chefin oder einfach ins Büro zu platzen und sagen, kann ich mal, oder? Sondern wir würden immer, Gordon Neufeld nennt das sammeln, wir würden immer zuerst die Augen, das Lächeln und das Nicken sammeln. Also so im Sinn von, hallo, mega heiß, mega, hast du gestern Abend die Europameisterschaft gesehen oder was auch immer?
Ja.
Oder? Und dann, wenn deine Chefin beim Bildschirm gerade ausschauen würde und nicht schauen würde, ob du, dass du da bist, was gesagt hast, oder wenn sie irgendwie so aufschauen würde, oder? Du würdest keinen Schritt weitermachen.
Mhm.
Bei unseren Kindern, also wenn wir da hinschauen, wie oft wir das machen, wenn ein Teenie nach Hause kommt von einem völlig anderen Film, völlig anderen Energien und dann finden wir du und wie war jetzt und erzähl mal und aber wir haben noch gar nicht die Beziehung aktiviert.
Hm.
Das finde ich etwas, also da können wir wahnsinnig viel Boden gut machen. Und wenn du jetzt von Eltern sprichst, die ich sag mal, chronisch Mühe haben, mit ihrem Kind in Kontakt zu kommen, das ist der erste Punkt. Oder? Also das, und das dauert vielleicht manchmal, weißt du, mehr als ein Versuch oder einen Tag oder eine Woche, aber wieder die Beziehung zu aktivieren, dass wir sehen, hey, wir fühlen das ja auch, da fließt was, oder? Und da investieren und nicht gleich 7 Schritte vorwärts gehen und was wollen oder was Intimes fragen oder mit dem Auftrag kommen oder so. Das finde ich, also ja.
Ja, ich glaube auch, ja, ich hatte gerade das Bild nochmal vor Augen, wenn ich da wirklich so ein Teenie habe, was ja nun wirklich oft ist, wo die Eltern wirklich verzweifelt sind, das sitzt wirklich nur vom Computer, kommt eigentlich nicht mehr raus aus dem Zimmer und sagt nicht mal mehr guten Morgen, gute Nacht. dieses Vertrauen überhaupt wieder aufbauen zu können. Ne? Also ich glaube, das ist so die Herausforderung, dass das Kind, was ja noch ein Kind ist, zu uns, also zu dem Elternteil, überhaupt wieder Vertrauen aufbaut. Denn da ist ja irgendwas auch zerrissen, ne? So wie du vorhin gesagt hast, ne? Wenn da irgendwie so eine Wand dazwischen ist. Ich glaube, das ist schön, wenn man, also ich glaube, es ist alles schön und einfach gesagt. Also ich würde auch sagen, ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinem Elfjährigen. Er erzählt mir sehr viel, bin ich auch sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass er auch seine Gefühle wirklich äußert, wenn er ein Mädchen toll findet oder so. Das erzählt er mir alles noch. Also ganz süß. Und gleichzeitig, ne, natürlich habe ich auch die Sorge, ja, hoffentlich bleibt das so, ne? Hoffentlich auch in 3 Jahren noch. Und dann gibt es aber halt auch die Eltern, die mir sagen, ja, nee, das war nie so. Also mein Kind hat sich nie geöffnet. Ich konnte nie irgendwie fragen, was in der Schule war oder so. Und jetzt sitzt er halt wirklich abgeschottet in seinem Zimmer und ich mache mir riesen Sorgen, weil da kommen ja dann auch noch andere Faktoren mit ins Spiel. Computer ist das eine, aber was machen sie im Internet, bei YouTube, mit wem begeben und mit wem, wie heißt das, geben sie sich ab? Wer ist die Peer Group? Dann, na, manche haben noch Angst vor Alkohol, Drogen und wenn sie dann rausgehen, dann sind sie ja auch zu Hause, sind sie wenigstens zu Hause, ne? Aber dieses Vertrauen überhaupt aufbauen, ich weiß nicht, was würdest du denn da empfehlen? Weil es sind wirklich viele Eltern, die da echt verzweifelt sind und die, glaube ich, jetzt so sagen, ja, spielerisch komme ich da gar nicht ran, weil wir haben gar keine Verbindung. Ne? Ja. Also würdest du dann sagen, okay, holt euch Hilfe? Wie holt ihr euch Hilfe? Ne? Wie, was ist da so ein erster Schritt vielleicht? Also ich meine, ich denke, das ist jetzt ein riesen, riesen Thema. Ne? Aber vielleicht hast du da noch so einen Tipp, wie man überhaupt dieses Vertrauen vielleicht wieder aufbauen kann. So eine kleine Verbindung.
Also das hat ja eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte ist meistens nicht ein Ereignis, sondern ein Prozess. Und eben, vielleicht hat er schon angefangen ganz, ganz früh oder irgendwann als Schulkind oder so. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass der Weg raus auch nicht ein Ereignis ist, sondern eben auch wieder ein Prozess und dass das auch einen gewissen langen Atem braucht und auch den Willen von uns Erwachsenen, das zu priorisieren, weil das braucht Energie, das braucht innere Ausrichtung, also das braucht uns und ist auch wahnsinnig, das weißt du auch, wahnsinnig nährend und wir wachsen daran und ich würde es nur natürlich empfehlen, aber ich möchte es nicht schönreden, dass das einfach so ein einfacher Prozess ist. Also ich würde mir da bestimmt Unterstützung holen und eben Verständnis aufbauen für wie Teenies funktionieren, und das wäre jetzt das so konkret, was ich dir antworten würde, um auf die Seite des Kindes zu kommen. Mhm. Also wenn mein Kind irgendwo ist und wir nehmen das Bild, es sieht irgendwas oder in Computerspielen, in YouTube, in irgendwelchen Kontakten und so, wie komme ich an den Punkt, wo mein Kind findet, doch, ich höre mal zu, was da jemand sagt. Und wenn ich keinen blassen Schimmer habe davon, was mein Kind da macht, wenn es mich auch nicht interessiert und wenn ich auch finde, was so ein, also ich habe nie gegamed und also das ist sowieso nur Zeitverschwendung und die heutige Jugend und. Never ever würde so ein Kind zuhören. Also ich muss zur Expertin, zum Experten werden für das, was mein Kind gerade macht. Und ich habe den Experten oder die Experten ja vor mir. Also, dass ich wirklich mein Kind bitte und dass es mir zeigt, hey, was ist denn da so toll? Kannst du mir mal erzählen? Darf ich mal mitspielen? Kann ich dir mal über die Schulter schauen? Aber jetzt nicht so, ich habe einen Hidden Agenda und ich möchte dann und spätestens in 10 Minuten solltest du dann mir zuhören, sondern wirklich aus reinem Interesse am Kind. Und da magst du mir jetzt sagen, und das habe ich schon oft gehört, ja, aber das interessiert mich nicht, interessiert mich echt nicht. Und das ging dir ja vielleicht auch so mit den Playmobil-Einsätzen von Novel Moore und den Schlümpfen und das alles kleineren Kinder spielen, war nie meine Welt, oder? Aber die Faszination meines Kindes für all diese Dinge, die Faszination des Kindes für Minecraft, für irgendwelche Games, da kann ich andocken als Eltern, oder? Wenn es um mein Kind geht. Ich hatte mal Eltern in der Beratung, Kind in einer alternativen Schule, beide sehr pazifistisch, Kind total auf Waffensysteme fokussiert, jegliche Art. Mega, mega Wissen über Waffen. Und die Eltern völlig verzweifelt, was ist mit meinem Kind los? Und um da das Kind irgendwie zu begleiten, muss ich auf seine Seite kommen. Also dieses come alongside. Und ich würde nie was, Autos und Waffen, das ist sowas von nicht meine Welt. Aber die Faszination meines Kindes dafür, da kann ich andocken. Und das ist das Erste, was ich versuchen würde.
Ja, ja, ich glaube.
Seien das irgendwelche Influencer, die ich schrecklich finde oder so.
Mhm. Ja, ja. Ja. Also das kann ich auch bestätigen. Ich kenne das auch total. Hier ist auch Minecraft gerade sehr aktiv und es ist auch so gar nicht meins. Und am liebsten würde ich es einfach nur radikal verbieten. Einfach sagen, ich will das nicht, ich finde das blöd, das ist blöd, doof, macht das Gehirn kaputt und was weiß ich noch, ne? Aber genau, das ist dieses, ja, mein Sohn möchte es mir zeigen und ich muss dann auch immer einmal tief atmen und schlucken und sagen, ja, okay, ich lasse mir das jetzt zeigen und ich versuche wirklich mal zu verstehen, was ihn da dran
ist. Ja, und es ist
beziehungsfrei. Genau, und das ist wirklich etwas, also gerade ich war auch so null die Computerfrau, also ich hatte nichts mit Computerspielen zu tun als Kind, auch nicht viel Fernsehen und so, also es war nicht so meine Welt. Und deswegen fällt mir das auch persönlich so schwer, diese ganze Elektronikwelt zu akzeptieren, die ja nun mal ein Teil des Lebens jetzt ist und da wirklich auch gute Grenzen zu setzen, ne, die ich natürlich setze. Aber was du sagst, ich glaube auch, das ist so der erste Schritt. So zeig mir doch mal, was du da eigentlich machst und was dir daran so gut gefällt. Ich würde das so gerne verstehen auch. Wie geht das? Kannst du mir das mal erklären? Boah, du bist ja voll der Experte. Mensch, wie geht das? Also ich glaube, da kann man ganz viele Türen öffnen. Und auch wenn wir da über unseren großen Schatten hinwegspringen müssen, ja, das ist der Schritt. Und dieses Bild auch auf die Seite des Kindes finde ich auch ein ganz, ganz schönes Bild, ne? Wirklich auf diese Brücke mal mitgehen, auf die Seite der Brücke oder wo das Kind gerade ist, wirklich
da. Aber weißt du, das Bild brauche ich auch bei ganz vielen anderen Dingen, dass ich zuerst mal verstehen möchte, was hat jetzt meinen Teenie dazu veranlasst, so zu reagieren, das nicht zu machen, was auch immer, weil ich sehe es ja nur aus meiner Perspektive. Wie sieht es aus der Perspektive des Kindes aus? Und da war dann eben vielleicht Teller hinstellen absolut schon eine Meisterleistung, dass der Teller vom Zimmer auf die Spülmaschine gestellt wurde, weil es gibt ja noch so viel anderes Wichtiges. Und wenn ich das verstehen kann, das hilft mir mal fürs Verständnis. Und mein Teenie weiß dann, okay, die Mama versteht, wie mein Leben gerade ist, also zumindest ansatzweise, und ist dann viel offener für irgendwelche Kommentare.
Ja. Du bietest ja ganz bald einen Teenie-Kurs an. Und ich glaube, da gibt es ganz viel Raum für solche Fragen, ne? Also ich finde das super spannend, weil wir haben uns jetzt ein Thema ausgesucht, aber es gibt ja noch so viele mehr Themen. Vielleicht magst du da einmal jetzt noch so zum Abschluss drauf eingehen, was da vielleicht noch so mit reinfließt. Weil ich glaube, das ist so genau dieser Punkt, in Beziehung gehen, aber da gibt es ja noch mehr.
Ja, also die Individuation, also dass das Kind zu einer eigenen Persönlichkeit werden darf, ist mir ein großes Anliegen, dass wir nicht einfach nur gesellschaftstauglich werden und wissen, wie wir uns anpassen und einpassen müssen, sondern dass unsere Teenies das zum Ausdruck bringen dürfen, was aus ihnen herausgelebt werden möchte. Also wie wir da unterstützen können, war dann der Umgang mit all diesen riesigen Emotionen, die da in unseren Kindern toben, was denn der Weg raus ist, also wie sich die Baustelle irgendwann schließt, also fertig wird, wie wir da zu einer ausgeglichenen Persönlichkeit werden, aber auch Ängste, depressive Verstimmungen, natürlich Bildschirme, Sexualität fließt da rein. Dann sind wir bei einer schönen kleinen Rundtour vorbei.
Spannend. Ja. Genau. Ja, cool. Dann magst du sagen, wann er startet, der Kurs vielleicht noch?
Der startet im August, Mitte August, genau. Und super.
Ja, also genau, ich lade euch herzlich ein. Nutzt den Raum, den Simone euch bietet. Ich finde es super, super klasse. Und ja, gibt es noch etwas, Simona, was du noch abschließend mitgeben möchtest? Sonst würde ich sagen, wir lassen es nicht zu lang werden.
Ich habe noch zig Dinge.
Ja.
Wir lassen, glaubst
du. Ja. Genau. Wir machen noch was.
Also ich danke dir herzlich für dein Engagement. Ja.
Ja, ich danke dir für deine ganze Expertise heute. Also ich habe ganz viel mitgenommen und vor allen Dingen dieses, ja, was ich wirklich mitnehme, ist dieses Spielerische nochmal viel, viel, viel mehr wirklich reinholen. Auch jedes Mal, wenn ich merke, okay, ich werde wieder leicht getriggert, das macht was mit mir, dass ich dann wirklich sage, okay, wo ist der Deo? Wo ist das Mikrofon? Genau.
Ja.
Also
Und wenn du das
ist,
jetzt
ja.
machst, so an zu Beginn der Brücke, weißt du, also das zahlt sich sowas von aus. Ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt. Ich weiß nicht, wo ich wäre, wo wir wären, wenn wir nicht diese Magie von Spiel bei uns in der Familie hätten.
Ja, total schön. Super, vielen, vielen Dank. Wir verlinken alles von dir in den Shownotes, wenn dich jemand auch nochmal privat wirklich sprechen möchte, fragenlos werden möchte, eine Beratung braucht oder eben, wie gesagt, zu dem Kurs verlinken wir alles. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Interview, würde ich sagen, mit dir.
Ja, umgekehrt dann auch sehr gerne.
Genau.
Meinem
Also, macht es gut in der großen Runde. Ich danke euch fürs Zuhören, Zuschauen und dir, liebe Simona, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Mir hat das super gefallen. Danke dir.
Gerne. Danke. Tschüss.
Tschüss.